European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düß, guten Tag. Am 24. Februar begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit 6 Monaten sterben dort täglich Menschen, fallen Bomben und Raketen. Europa zeigte sich geeint, beschloss Unterstützung für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Der nahende Winter stellt die Mitgliedsländer vor eine neue Belastungsprobe. Besonders Deutschland ist auf russisches Gas angewiesen. Wie lange wird die Solidarität innerhalb Europas anhalten? Und gibt es eine Chance auf Frieden? Fragen an Stefan Meister, Osteuropa-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Guten Tag, Herr Dr. Meister.
Guten Tag.
Wo steht der Konflikt militärisch und politisch?
Na, also einerseits sieht man, dass die Ukraine doch viel länger durchgehalten hat, diesen Krieg, als wir das alle erwartet haben. Wir sind jetzt in der zweiten Phase des Krieges, würde ich sagen, bei dem sich Russland eben nicht mehr auf die gesamte Ukraine konzentriert, also nicht mehr die gesamte Ukraine erobern will, sondern eben sich auf den Donbass konzentriert. Und wir werden, denke ich, bald in die dritte Phase eintreten, wo wir ein Low-Intensity-War, wie man sowas nennt, also auf einer niedrigeren Schwelle einen Krieg haben werden in der Ostukraine mit einer neuen Kontaktlinie und mit Gebieten der Ukraine, die in die Russische Föderation integriert werden. Und ich glaube, dass wir bald eine Art von Waffenstillstand auch haben werden, im Sinne von, dass es dann weiter eine Form von Krieg geben wird, aber nicht mehr so einen heißen Krieg, so einen brutalen Krieg, wie wir ihn jetzt haben, sondern dass wir im Prinzip auf einem niedrigeren Niveau sozusagen an dieser Kontaktlinie einen Krieg haben werden. Und dann wird es letztlich davon abhängen, ob die westliche Seite ausreichend Waffen in die Ukraine liefert, damit sie diese Kontaktlinie halten kann, beziehungsweise Territorien zurückerobern kann, und inwieweit sich Russland wieder erholen wird, um dann möglicherweise nach einem halben Jahr, nach einem Jahr versuchen wird, die Südukraine zu erobern. Aber ich glaube, im Moment ist es nicht zu erwarten, dass Russland eine größere Offensive starten wird Richtung Südukraine, Richtung Odessa, weil es weder die Truppen noch das Material hat, um das zu machen. Politisch würde ich sagen, also ich meine, Deutschland und die Europäische Union haben sich ja doch sehr weit bewegt mit Blick auf diesen Krieg, Waffenlieferungen. Russland wird als Gaslieferant sozusagen, soll abgeschafft werden und auch als Rohstofflieferant, zumindest mittelfristig. Sanktionspakete, massive Sanktionspakete. Also man hat da, glaube ich, schon sich sehr weit bewegt. Deutschland investiert jetzt in sein Militär. Wir reden über Sicherheit. Dieser Krieg ist Teil sozusagen auch der Sicherheit Deutschlands. Ja, also da denke ich, hat sich schon sehr viel bewegt. Aber wir sehen, glaube ich, dass wir auch einen Höhepunkt erreicht haben in der Unterstützung der Ukraine. Es geht jetzt um unseren Wohlstand, also auch um den deutschen, den europäischen Wohlstand. Und ich glaube, dass wir mit Blick auf den Winter noch weiter einen Rückgang in der Unterstützung sehen werden, einen größeren Druck, auch Kompromisse zu machen mit Blick auf Russland, Energielieferungen und eben auch den Krieg nicht weiter zu eskalieren und möglicherweise auch einen größeren Druck auf die Ukraine, hier irgendwelchen Waffenstillstandsverhandlungen da entgegenzukommen. Also Russland entgegenzukommen. Also in der Hinsicht, glaube ich, haben wir jetzt wieder eine Schwelle erreicht beim Krieg und auch in der politischen Debatte, wo wir in eine neue Phase eintreten werden, sagen wir mal in den nächsten Wochen, na, vielleicht nach dem Sommer, die dann, da wo sich zeigen wird, wohin der Krieg gehen wird, aber auch welche Kosten werden dann weiterhin auf uns zukommen.
Wie sieht es denn aus mit der Lernkurve, mit der deutschen und auch europäischen Lernkurve? Sie haben gesagt, möglicherweise würde man auch von der Ukraine Zugeständnisse abverlangen. Der Bundeskanzler hat aber immer gesagt, und ich glaube, das ist so eigentlich unisono gewesen, man dürfe der Ukraine keinen Diktatfrieden vorschreiben. Das heißt also, es dürfe jetzt Moskau nicht diktieren, wie ein Waffenstillstand auszusehen hätte. Glauben Sie, da macht man einen Rückzieher?
Ich glaube nicht, dass man da jetzt einen vollständigen Rückzieher macht. Also ja, es geht ja dann auch immer um Minsk III und wird es sowas nochmal geben, dass es ein Abkommen gibt, was Russland eher entspricht, aber nicht wirklich den ukrainischen Interessen entspricht. Viel hängt von der militärischen Situation ab, auch was die Ukraine wirklich dann verhandeln kann. Ja, und das hängt wiederum von den Waffenlieferungen ab. Aber trotzdem glaube ich, dass der Druck, der politische Druck, der öffentliche Druck in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten wachsen wird, Kompromisse mit Russland zu machen, Gaslieferungen zu bekommen, die Energiepreise nicht noch weiter durch die Decke schießen zu lassen, auch die Konsumentenpreise. Und das wird die deutsche und die europäische Politik dazu bewegen, auch die Ukraine ab einem bestimmten Punkt, wenn wir in Verhandlungen, wenn Russland und die Ukraine in Verhandlungen sind, möglicherweise dann eben doch auch Druck auszuüben, zu sagen, mach doch mal bei dem vielleicht einen Kompromiss oder bei dem. Also ich glaube, dass einfach dieser innenpolitische Druck hier wachsen wird aufgrund der hohen Preise und damit auch eine Veränderung in diesen Aussagen schon kommen könnten, wo man einfach aus politischen Überlebensgründen möglicherweise Druck auf die Ukraine ausübt, dann eben doch auch Kompromisse zu machen.
Wir haben jetzt das 7. Sanktionspaket. Sie sagen, da ist jetzt auch irgendwo mal ein Peak erreicht, was die Wirksamkeit des Ganzen betrifft. Wie sieht das in Moskau aus? Haben die den gesamten Instrumentenkasten schon ausgepackt? Gaslieferungen zum Beispiel?
Also ich meine, wir sehen jetzt, dass Russland bereit ist, eben auch Gaslieferungen zu stoppen. Das ist ja wirklich was Neues. Also bisher hat man sich ja immer als zuverlässigen Lieferanten versucht zu verkaufen. Und Russland ist ja über viele Jahre auch ein zuverlässiger Lieferant gewesen. Wir sind jetzt wirklich in einer neuen Beziehung mit Russland. Moskau ist wirklich bereit, Öllieferungen, Gaslieferungen zu stoppen, um seine Verhandlungsposition zu verbessern. Da sind wir noch nicht an der Fahnenstange sozusagen oben angekommen, würde ich sagen. Also jetzt möglicherweise geht Nord Stream 1 nicht mehr online. Möglicherweise werden ja auch andere Lieferungen gekappt. Also ich glaube, Moskau ist hier auch bereit, das weiter zu eskalieren. Und gerade an der ökonomischen Seite, wo man eben auch sieht, da reagiert die europäischen Bevölkerungen, reagieren darauf sehr, sehr sensibel, auch mit dem Wissen, dass Gas für das russische Budget gar nicht so wichtig ist, sondern Öl viel, viel wichtiger ist. Ja, in der Hinsicht ist es für Russland auch, zumindest kurz- bis mittelfristig, sind die Kosten nicht so hoch, wie die Kosten hier sind. Gerade wenn wir dann den Winter haben, da mehr auf der Konsumentenseite verbraucht wird, plus die Industrie hier ja auch sehr viel Gas verbrennt.
Wenn Sie sagen, Russland macht das auch und vor allem, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen, wird das hier entsprechend verstanden und nur nicht nach außen kommuniziert?
Also ich denke, es sollte verstanden werden bei den Entscheidungsträgern, dass Russland hier eben versucht, Druck auszuüben. Die Frage ist, was hat die deutsche Politik für Spielräume? Ich meine, das ist ja wirklich auch ein Versagen der letzten, kann man sagen, 20 Jahre, aber vor allem in den letzten 10 Jahren, dass man sich so abhängig gemacht hat von russischen Gaslieferungen und dass man letztlich keine Alternativen hat. Ja, also hier geht es wirklich um Wohlstand, hier geht es auch um eine deutsche Industrie und das Erpressungspotenzial Russlands ist einfach groß. In der Hinsicht, selbst wenn die Politik sieht, dass Russland hier versucht zu erpressen und Druck auszuüben und seine Verhandlungsposition zu verbessern, da kann sich der Wirtschaftsminister und der Kanzler können sich da bemühen, wie sie wollen. Es ist so und so viel Gas auf dem Weltmarkt. Die Preise sind bei einer höheren Nachfrage noch höher und werden weiter steigen. Und da ist einfach nicht viel Spielraum.
Jetzt hat die Europäische Kommission den Artikel 122 gezogen oder beruft sich darauf und gesagt, wir müssen europäisch gemeinsam sparen, 15%, wenn es zu einer Notlage kommt. Ist diese Geschlossenheit was Putin beeindruckt? Auch mal Stichwort Isolation.
Ich glaube, das beeindruckt ihn nicht. Ich meine, ihm haben schon die EU-Sanktionen beeindruckt. Also die ersten Sanktionspakete, mit denen hat er nicht gerechnet und dass die EU da so eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber ich halte diese Aussagen, wie soll ich sagen, das ist, glaube ich, eher ein Wunsch von der Kommission und auch sagen eine Kommunikation, wir müssen einig sein, wir müssen sozusagen zusammenhalten. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, möchte ich erst mal sehen, ob die Mitgliedstaaten dann tatsächlich so solidarisch sind, indem sie sich gegenseitig versorgen und möglicherweise ihre eigene Versorgung sozusagen drosseln. Und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass Mitgliedstaaten national versuchen, Gas- und Ölquellen sich zu erschließen, also zu verhandeln und eben nicht auf einer EU-Ebene. Also ich würde sagen, das beeindruckt Putin nicht. Und er weiß, wo die Verletzlichkeiten sind, bei welchen Ländern auch die Verletzlichkeiten sind. Und er spielt genau damit. Ja? Also, und auch die Reise jetzt in den Iran, das Verhältnis zur Türkei. Ich meine, das spielt ja auch alles damit rein, dass er eben auch versucht, sich hier Spielräume zu schaffen und eben auch Exportquellen zu erschließen, ja? Richtung dann China und Indien. Also in der Hinsicht glaube ich nicht, dass das, was jetzt die Kommission da beschlossen hat, wirklich der große Gamechanger ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Moskau wirklich beeindruckt.
Wie weit rächt sich da, dass Deutschland den Bau von Nord Stream 2 vor allem auch gegen Widerstände innerhalb Europas, der Europäischen Union und gegen die osteuropäischen Staaten durchgesetzt hat, wenn es um Solidarität jetzt geht? Im Moment hängen ja vor allem die Deutschen am Gastropf.
Das wird sich zeigen. Also ich denke, da wird es dann schon Aussagen geben. Ihr hättet ja auch, wir haben euch das ja früher gesagt, ja, dass ihr sozusagen hier von einem Land abhängig werdet, dem man nicht vertrauen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob, also ich meine, Deutschland ist ja sogar sozusagen das wichtigste Wirtschaftsmacht in Europa. Und wenn es Deutschland ökonomisch schlecht geht, dann geht es in umliegenden Ländern auch schlecht. Und das betrifft insbesondere die ostmitteleuropäischen Staaten, also auch Polen, aber auch Tschechien, Slowakei, aber auch andere Länder. Also das heißt, ich glaube nicht, dass eines dieser Länder ein Interesse daran hat, dass es Deutschland ökonomisch schlecht geht. Also was dann möglich ist, wird man sicher versuchen zu machen. Aber was wir natürlich mit dieser Politik sehen, ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also Deutschland hat einfach in diesen Ländern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Man traut Deutschland nicht. Deutschland führt auch in dieser Krise nicht. Und ich glaube einfach, hier geht es auch darum, welche Rolle nimmt Deutschland eigentlich in Europa ein, in so einer Krise, in so einer großen Krise, vielleicht der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es eben nicht führt und wo es sich unglaubwürdig gemacht hat und eben auch noch abhängig und verletzlich gemacht hat mit Blick auf Energielieferungen im Verhältnis zu Russland. Und das schadet natürlich Deutschland, auch dem deutschen Ansehen und auch, wie weit man Deutschland folgt bei vielleicht anderen Themen.
Die Bundesaußenministerin hat gesagt, im Moment gäbe es keinen Raum für einen Dialog mit Moskau. Wer muss da den ersten Schritt machen, wenn man in Gespräche tritt? Kann das auf einer bilateralen Ebene, also Deutschland, Russland sein? Muss das europäisch geführt sein? Wer bestimmt da, wer den ersten Schritt macht? Und halten Sie es für klug zu sagen, im Moment geht es nicht?
Ich glaube, es ist eine Anerkennung von Realitäten, dass im Moment Moskau nicht sprechen will, beziehungsweise unter den Bedingungen, in denen man sprechen will, dass diese Bedingungen nicht akzeptabel sind. Und das ist im Prinzip auch nochmal ein Unterschied zu dem, was wir vorher hatten in der deutschen Politik, wo man kooperiert hat und gesprochen hat, obwohl man keinen Kooperations- und Ansprechpartner hatte auf der anderen Seite. Also ich denke, das ist für mich eher auch eine Realpolitik. Und ich sehe auch nicht die Möglichkeit, im Moment mit Putin über irgendetwas zu reden, ja, auch mit seinem Zynismus und mit seiner Brutalität. Es ändert nichts daran, dass man natürlich auf einer diplomatischen Ebene weiter Beziehungen haben sollte, dass auch der Kanzler und andere europäische Führer, Führerinnen auch sprechen sollten mit dem Kreml. Aber ich sehe nicht, dass man in Moskau EU-Institutionen in irgendeiner Hinsicht ernst nimmt. Also ich glaube, es muss von den großen Mitgliedstaaten kommen, auch realpolitisch kommen. Aber wir haben ja auch gesehen, dass Macron ganz klar gesagt hat, es macht für mich gerade keinen Sinn, mit Putin zu reden, weil der redet nicht wirklich mit mir. Ja? Also ich denke, wir sollten wegkommen von dieser Hoffnungspolitik, dass wenn man redet, sich Dinge irgendwie verbessern, sondern wir sollten erkennen, dass es im Moment mit diesem Regime nicht möglich ist, über bestimmte Lösungen zu reden. Und trotzdem sollten wir reden, ohne dann wieder gleich große Erwartungen zu haben, dass es irgendein Friedensabkommen geben wird.
Gibt es denn eine berechtigte Hoffnung auf einen Regime-Change?
In Moskau? Nein, das denke ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine berechtigte Hoffnung aktuell für Regime-Change in Moskau gibt. Die Sanktionen werden das nicht bewirken, zumindest nicht kurzfristig. Aber es liegt vor allem daran, dass es keine Alternativen gibt. Also es gibt keine Opposition, es gibt keine starken Akteure im System, die Putin herausfordern können. Und die starken Akteure, die wir haben, also die an Macht gewonnen haben, das sind die Sicherheitsakteure. Und die haben eher Vorteile von mehr Isolation, von mehr Autarkie, weil sie mehr Ressourcen bekommen dadurch und mehr Macht auch im System bekommen. Und das System baut auch auf Loyalitäten aus, auf Abhängigkeiten und die garantiert im Prinzip Putin selbst. Also ich würde sogar behaupten, wenn Putin stirbt zum Beispiel, wird sich dieses System eher reproduzieren. Also es wird eher versuchen, wieder in dieser Stabilität oder in dieser Form, wie es jetzt existiert, zu bleiben, um diese Selbstbereicherungsmöglichkeiten weiter zu erhalten. Und dafür sind noch genug Ressourcen da, zumindest kurz- bis mittelfristig. Und ein Wechsel wird im Prinzip auch einen Machtverlust für diese Leute bedeuten. Also in der Hinsicht sehe ich aktuell nicht die Akteure noch die Dynamiken für einen Regimewandel, auch nicht aus der Gesellschaft heraus.
Wie robust ist denn die russische Wirtschaft gewesen und ist sie noch?
Also sie ist hochgradig abhängig von westlicher Technologie. Das sieht man, glaube ich, jetzt nochmal sehr, sehr deutlich, dass man selbst bestimmte Waffensysteme nicht herstellen kann, also gerade moderne Waffensysteme, weil sie eben nur mit westlicher Technologie funktionieren. Man wird eben, also sie auf einem niedrigeren technologischen Level, also im Prinzip auf einem Level, sagen wir mal, von den 1990er Jahren, wird die russische Wirtschaft länger funktionieren, als man das vielleicht glaubt. Ja, also es gibt ja diese These von der Good Enough Power, also gut genug, also funktionsfähig irgendwie, aber eher auf einer sowjetischen technologischen Basis. Und das wird sicher eine ganze Weile funktionieren, aber das wird natürlich einen massiven Wohlstandsverlust für die russische Gesellschaft und auch Elite bedeuten. Und die Frage ist, wird diese Gesellschaft das langfristig hinnehmen? Gleichzeitig sehen wir eine sehr gute makroökonomische Politik. Also wir haben eben noch Liberale, sogenannte Systemliberale, in den entscheidenden Wirtschaftsinstitutionen wie Nationalbank, Wirtschaftsministerium. Und die machen im Prinzip mit den Ressourcen, die da sind, mit der Geldpolitik und der Finanzpolitik, die im Moment möglich ist, machen die eine sehr, sehr gute Politik, die im Moment erstmal abfedert, auch die Wirkung und auch, dass es nicht zu größerer Arbeitslosigkeit kommt. Man hat Reserven aufgebaut. Also hier ist ein größeres Durchhaltevermögen einfach da. Und dadurch, dass man weiterhin Öl und Gas verkaufen kann, kommen ja auch Einnahmen rein. Der Wohlfahrtsfonds, also die Reserven wachsen eher im Moment in Russland. Also in der Hinsicht ist das nicht nachhaltig, das steht auf tönernen Füßen, das wird technologisch weiter sich zurückentwickeln, Wohlstand wird sich zurückentwickeln, aber man wird für eine ganze Weile auf einem bestimmten Level doch mehr oder weniger gut existieren können.
Könnte denn Europa, China mit Sicherheit nicht, Indien vielleicht auch nicht, aber könnte denn Europa grundsätzlich überhaupt ein Interesse daran haben, wenn so ein großes Land wie Russland implodiert?
Kann es nicht, also auf keinen Fall. Also ich meine, ich bin auch eher kritisch, was eine völlige Isolation Russlands betrifft. Ich glaube, dass es eigentlich nicht klug ist. Also wir haben das bei Iran, bei den iranischen Sanktionen gesehen, was ja ein Land ist, was viel, viel kleiner ist als Russland, aber trotzdem, wo man eben sieht, dass irgendwann Anpassungen stattfinden, wenn sie so ein Land isolieren, dass dann im Prinzip selbst Sachen hergestellt werden und natürlich über Schmuggelware auch bestimmte Technologien in das Land hineinkommen. Aber wir sehen eben, dass Sicherheitseliten vor allem gestärkt werden und nicht liberale Eliten oder progressive Eliten. Also in der Hinsicht, glaube ich, auch technologisch haben wir gar kein Interesse, dass Russland komplett abgekoppelt wird, weil wenn das nur noch auf chinesische Technologie dann basiert, haben wir auch über die Technologie keine Kontrolle mehr, was Russland eigentlich macht. Jetzt können wir über Technologie auch ganz viel kontrollieren im IT-Bereich, weil wir oder beobachten auch, wie Russland damit agiert, weil wir eben Zugänge auch darüber haben. Also ich glaube, dass man natürlich hart sanktionieren muss, aber eine völlige Isolation ist nicht in dem westlichen Interesse. Und letztlich kann Wandel auch nur durch Angebote kommen, also dass man eine gewisse Öffnung auch hat, dass man auch gewisse Abhängigkeiten behält, ja, von der russischen Seite. Und ich glaube, da nochmal ganz anders über Sanktionen nachzudenken und über Abhängigkeiten, das wäre eigentlich die Aufgabe, auch aus den Erfahrungen von anderen Staaten, die man sanktioniert und isoliert hat und wo es letztlich nie zu einem Regime-Change geführt hat.
Wenn wir von Erfahrungen sprechen, gibt es einen Konflikt, der durch immer noch mehr Waffen gelöst wurde, wenn wir jetzt mal den Zweiten Weltkrieg außen vor lassen? Sie hatten auch eben gesagt, die EU und auch andere westliche Länder, die werden weiter Waffen liefern. Möglicherweise kommt man zu einer militärischen Pattsituation, dann friert was ein. Aber das ist ja dann auch nur ein Luftholen vor dem nächsten Schlag, wenn ich das richtig verstanden habe. In welchem Interesse könnte das sein?
Na gut, man muss verstehen, dass Russland unter Putin eine revisionistische Macht ist. Das, was man sozusagen einnehmen kann und nehmen kann an Territorium, wird man sozusagen erobern. Ja? Und das ist jetzt die Ukraine, das kann dann noch Moldau, Georgien, aber es kann eben ab einem bestimmten Punkt auch das Baltikum sein, ja? oder auch Polen sein. Also derzeit gibt es gar nicht die Option zu sagen, wenn man jetzt keine Waffen liefert, dann wird es irgendwann Frieden geben. Das ist eben nicht wie die Sowjetunion eine Status Quo Macht, die eine Anerkennung von Grenzen haben will, sondern das ist eben eine Macht, die, wenn sie die Optionen, die Möglichkeiten hat, mehr erobert. Ich glaube, am Ende muss das langfristige oder mittelfristige Ziel muss Regime Change sein. Es muss ein Wandel in Russland sein. Und solange muss man die Ukraine am Leben erhalten, vielleicht auch wieder aufbauen und auch mit Waffen versorgen, dass sie sich verteidigen kann und dass Russland eben nicht noch größere Territorien erobert. Weil ich glaube, wenn man das nicht tut, werden die Kosten für uns möglicherweise höher werden. Also es ist keine gute Lösung. Ich sehe das sozusagen als semi-optimal an, weil es nicht am Ende steht nicht unbedingt ein Frieden, sondern am Ende steht vielleicht ein Waffenstillstand-Abkommen, Low-Intensity-War, also auf einem niedrigen Niveau, ein dauerhafter Krieg. und mehr Gewalt in Europa. Aber ich glaube, wenn man das nicht tut, wird es eben noch mehr Gewalt geben. Und wenn wir sehen, was Russland mit den Territorien macht, die es erobert, also was, wie es mit den Menschen umgeht, was für Terrorregime da auch errichtet werden, finde ich, kann das auch überhaupt keine Option sein, dass man einfach sagt, okay, dann gehört das jetzt zum russischen Einflussbereich. Also ich glaube, es ist einfach keine Lösung, keine Waffen zu liefern. Das ist das Problem. Genauso wie es vielleicht auch keine finale Lösung ist, Waffen zu liefern, aber es bringt uns näher an eine Lösung im Sinne von, dass Russland so geschwächt wird, dass es andere Länder nicht mehr angreifen kann und dass es auch, wenn es eine Form von Niederlage gibt, ich eher glaube, dass das auch einen Regimewechsel herbeiführen kann, weil Putin keine Niederlage hinnehmen. Also Putin ist sozusagen der Sieger. Ja, so, und ich glaube einfach, wenn der Druck auf das System wächst, militärisch auch wächst, dann kann es eher vielleicht zu Brüchen kommen im System, als wenn man eben sagt, wenn dieses im Prinzip die putinsche Kalkulation, wenn ich genug Druck ausübe und mit Waffengewalt vorgehe, dann geben die mir schon das Territorium oder ich kann es erobern. Das darf nicht aufgeben, glaube ich. Das ist ganz wichtig, weil es Putin eher stärkt. Und wenn er eher eine Niederlage erleidet oder eher ein Territorium nicht erobern kann, dann wird es ihn eher schwächen.
Letzte Frage, werden wir nochmal ein Gipfelbild zum Beispiel sehen, wo sich Putin unter Staatschef der G20 oder der G7 mischt, unter Führer von freien Ländern, oder ist das ein Bild, was nicht mehr denkbar ist in der Zukunft?
Also bei G7 bin ich skeptisch. Ich glaube nicht, Putin ist verbrannt im Sinne von, dass man ihn nicht mehr als soll man sagen, dass man ihn nicht mehr als gleichwertig ansieht und das, was er jetzt da in der Ukraine getan hat, sozusagen sein Image so geschädigt hat, dass man sich im G7-Rahmen nicht mehr trennen wird. Aber ich glaube, im G20-Rahmen kann ich mir das vorstellen. Also ich glaube, dass außerhalb des Westens Putin weiterhin gewissen Respekt auch hat, dass auch sein Narrativ über diesen Krieg, Schuld der Amerikaner, der NATO, in großen Teilen der Welt auch zieht, funktioniert, akzeptiert wird und dass er eben als wichtiger Energielieferant für viele wichtige Länder auch weltweit weiterhin auch ein Ansprechpartner sein wird. Also ich glaube, solange er die Atombombe nicht benutzt, wird er da nicht isoliert sein und wird im globalen Rahmen, im G20-Rahmen weiterhin auch als anerkannter Führer auftreten können.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news